Es ist wieder soweit. Folge 64 ist bereit. Herzlich willkommen, ihr alle hier bei ihr braucht hierfür kein Papier, ihr braucht nur eure Ohren. Das wird sich für euch lohnen.
Ich war dein Echo.
Ja, aber ich hätte mir eher so einen Karnevalstusch gewünscht.
Ach so. Tete.
Danke.
Bitte.
Aber wie heißt dieses Fest des Cringe, das wir hier veranstalten?
Cringe-Fest, zufällig verwandt.
Mit dem Cringe-Lord Jan-Philipp Zimny.
Und der Cringe.
Und der
Ladaier.
Der
Leia.
Der Lady
Zimnaya.
Of Unangenehm. Lea Zimny. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Folge 64. Wie wird sie heißen?
Sie wird heißen, Pups und Arsch zusammen ergeben, bah.
Falls ihr das noch nicht wusstet, habt ihr wieder was gelernt.
Ja, Jan Philipp.
Was denn?
Letzte Folge, ne, wo wir, worum ging es nochmal in der letzten Folge?
Es ging um Salzbrand und dass der ein Grab gefickt hat.
Ah, ja, richtig. Hast du geguckt?
Nö.
War ja auch gestern, ne?
Ja, wir nehmen das am Montag auf. Ihr hört es an einem Sonntag, wenn ihr es sofort hört, wenn es rauskommt. Wir nehmen heute an einem Montag auf und die Folge gestern kam direkt, haben wir aufgenommen und kam direkt raus.
Genau. Und
worum ging es noch? Und wir haben wieder die Gesellschaft gerettet.
Wie?
Ja, wir haben über einige Dinge gesprochen und die schieflaufen in der Welt und wie man sie besser machen könnte.
Ja. Machen wir häufig.
Aber leider hört niemand auf uns.
Deshalb sind wir alle verloren.
Das ist aber auch gut. Also nicht, dass wir alle verloren sind, aber dass niemand auf uns hört, weil so können wir immer Recht behalten.
Und dann sagen, hat ja keiner gemacht.
Hat ja keiner gemacht.
Sonst wäre gut gewesen.
Genau.
Da haben wir nur ein Problem, wenn dann irgendwann jemand macht.
Glaubst du, das ist der Grund, weswegen in der Politik so wenig passiert?
Ich glaube, da gibt es viele Gründe.
Viele.
Und das ist einer davon.
Mannigfaltige tausende Gründe.
Jan Philipp, pass auf.
Du hast ja Sachen aufgeschrieben,
genau.
Die wolltest du eigentlich schon in der letzten Folge machen.
Ja, und dann.
Da sind wir nicht zugekommen.
Ja. Und das ist meine Einkaufsliste gewesen. So, hier sind wir.
Möchtest du deine Einkaufsliste mit uns teilen?
Nee, ist mir peinlich. Steht ganz viel Kinderpingui drauf.
Ich wünschte, die würden uns sponsern und uns ganz viel Kinderpingui schicken.
Wie geil wär's, ey.
Ja.
Dann könnten wir auch Kinderpingui verschicken. Per Post. Eklig. Ja, wird ja dann matschig und auch schlecht, je nachdem, wie lange die Post braucht und so. Ja, jedenfalls habe ich mir Sachen aufgeschrieben und eine Sache muss ich erzählen. Da bin ich nachts aufgewacht und habe gedacht, das muss ich im Podcast erzählen. Das ist das Ding, worüber wir reden müssen.
Ja.
Und
dann hast du am nächsten Morgen drauf geguckt.
Und ich wusste noch, was ich meinte.
Ja.
Aber es ist wirklich überhaupt nicht das Ding, über das wir reden müssen.
Okay, was ist es denn?
Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, Mörser sind übel, die Steinzeiterfindung.
Mörser sind übel, die Steinzeiterfindung.
Ja, und ich glaube, dass es zusammenhängt, weil ich hatte vorm Einschlafen, hatte ich so Reels geguckt.
Ja.
Und dann hat so eine Frau so ein Rezept gemacht und hat halt für so ein Pesto, Basilikum und Knoblauch in so eine Mörser zerkleinert.
Ja.
Und ich glaube, dann hatte ich davon geträumt und gedacht, boah, warum tut ihr das nicht einfach in einen Mixer?
Ja.
Und dann habe ich gedacht, so eine Schale und mit so einem Steindings. Das so zerkleinern.
Das ist Steinzeit.
Das ist voll, das sieht auch nach Steinzeit aus. Also sieht auch aus, als wäre es aus der Steinzeit gekommen oder halt noch übrig geblieben.
Ja.
Ja, ich
weiß
nicht.
Kann ich mir auch gut vorstellen.
Ich weiß nicht, warum ich dachte, das wäre die Erkenntnis des Tages.
Keine Ahnung.
Weiß ich auch nicht so genau.
Glaubst du, dass Dinge besser schmecken, wenn man die in so einem Mörser gemörsert hat? Also stell dir vor, du machst Pesto in so einem Mörser und du bist da richtig am Mörsern oder da machst du Pesto und du machst das mit so einem Mixer, so einem Thermomix, keine Ahnung, was auch immer, so ein Küchengerät.
Mhm.
Glaubst du, das mit dem Mörser schmeckt besser?
Glaub nicht.
Ich glaub schon.
Ach so.
Okay, gut, dass wir drüber geschredet haben.
Geschredet?
Danke.
Ich
glaube, das schmeckt besser, weil man da Arbeit reingesteckt hat. Mehr.
Ach so, psychologisch schmeckt es besser.
Psychologisch schmeckt es besser.
Das kann natürlich
sein. Aber was ist denn Geschmack anderes als die Psychologie des Schmeckens?
Was ist Geschmack an der Psychologie des Schmeckens?
Ja.
Ich weiß nicht.
Lea.
Ja.
Magie.
Let it.
Let it be.
Jedenfalls habe ich jetzt auch so ein Reel noch gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Es war auf jeden Fall irgendeine berühmte Person. Hm. Auf jeden Fall hat die gesagt, dass Sterneköche mit Thermomix kochen.
Okay.
Aber voll häufig kriegt man ja den Vorwurf, dass wenn man mit dem Thermomix kocht, man gar nicht selber kocht, weil der Thermomix das ja alles macht.
Okay.
Und dann habe ich gedacht so, hä? Also, ist doch egal, oder?
Solange Sterne, also kochen die dann mit mehreren Thermomixen parallel oder was?
Keinen Blassen, ey.
Also die müssen ja ein ganzes Restaurant bekochen. Da können ja nicht einfach eine Ladung Thermomix, eine Portion.
Aber
ich weiß nicht, wie geht denn so ein Thermomix rein?
Ja, schon mehrere Portionen. Du bereitest ja nicht eine Portion in Thermomix zu, sondern du kannst ja zum Beispiel im Thermomix Spargel kochen und gleichzeitig Kartoffeln kochen.
Ach so.
Und dann hast du so einen Aufsatz und dann liegt da oben dann halt nicht nur 3 Stangen Spargel drin, sondern 15 Stangen Spargel und unten kochen halt die Kartoffeln drin oder so.
Ja.
Oder andersrum.
Jetzt kommt's raus. Ich weiß überhaupt nicht so genau, was ein Thermomix ist eigentlich.
Ach so, ja.
Seit Jahren reden alle darüber. Keine Ahnung.
Ich finde, das auch, also, ja, was ein Thermomix anderes als?
Als?
Ein Thermomix. Weiß ich jetzt auch nicht.
Der Thermomix bleibt gleich.
Ja.
Thermomix bleibt gleich.
Apache bleibt auch gleich.
Er auch.
Meinst du, Apache ist der Bruder von Thermomix?
Er ist aus Thermomix gemacht, deswegen bleibt er gleich.
Ach so, der ist gar kein Mensch.
Nein, Apache ist ein Roboter aus Thermomix. Ich glaube, wir haben den Folgentitel gefunden.
Ist es dann so mehrere Thermomix übereinander gestapelt in einem Trenchcoat?
Nee, also es ist schon verschiedene Bauteile genommen, um dadurch diesen Mann zu bauen.
Den Apache. Ich kenne auch ehrlich gesagt keine Songs von, jetzt kommt's raus, Thermomix, Apache, ich, keine Ahnung.
Wir reden wieder über Dinge, von denen wir keine Ahnung haben.
Ja, vielleicht, ja.
Der hat einen Song über seinen Roller gemacht.
Er ist das. Ich rolle mit meinem Besten, oder?
Nee,
was?
Das ist Haftbefehl.
Oh, wer soll die denn alle auseinanderhalten?
Apache ist ein bisschen selbstironischer. Sein Roller ist halt so ein Roller. Und
ach,
dass ich rolle.
City? Oder ein
nee, so ein Moped.
Moped. Mhm.
Und ich rolle mit meinen Besten, ist halt da, sie sind da beim AMG oder Benz oder was auch immer. So.
Ah, okay.
Was auch immer gerade angesagt ist.
Größere Rollen quasi. Ja.
Ich überlege, was noch. Apache hat zusammen mit Udo Lindenberg.
Ach,
Cello.
Nee, das ist Clueso.
Ja. Schlage ein, zweimal.
Wie der Komet, der gekommen ist, um uns
zu vernichten.
Zu befreien.
Ach so. Lea, in was für eine Space-Religion bist du da reingeraten?
Wieso?
Naja, wenn du sagst, der Komet kommt, um uns zu befreien.
Ja, da geht so eine Klappe auf, dann steigen da die Aliens aus Science-Zeichen.
Ja, weißt du, woran man merkt, dass die Welt gerade richtig am Arsch ist. Weißt du, was ein guter Indikator dafür ist? Dass letztens so ein Asteroid ziemlich nah an die Erde rangekommen ist.
Ja.
Und das war auch schon abzusehen und so weiter. Und ich glaube, irgendwie war die Chance bei 1%, das ist jetzt aus der Luft gegriffen, aber so.
Voll viel.
1%, dass der auf der Erde einschlägt.
Aber kein Juckt's.
Niemand hat sich dafür interessiert. Und dann war irgendwann so Entwarnung. Einfach. Und der ist weitergeflogen.
Vor allem 1% finde ich richtig, richtig viel.
Ja.
1/100.
Ich weiß nicht, wie da die. Ey, ich habe das 1% aus der Luft gegriffen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es gab halt eine Möglichkeit. Es war irgendwie unwahrscheinlich, aber es gab irgendwie die Möglichkeit und es hat niemanden interessiert. Also nicht niemanden. Es gab ganz viele Leute in der Astrophysik und.
Ja, die waren bestimmt in heller Aufregung.
Und ganz viele Leute in der Raumfahrttechnik, die in heller Aufregung waren, bestimmt. Weiß ich nicht. Oder die wussten so sehr, ach, dass sowas passiert ständig. Da muss man sich nicht aufregen. Also auch da, wir wissen nicht.
Aber Philipp, weißt du, was wir jetzt wissen?
Was
von
wissen wir
der
denn
letzten
jetzt?
Folge.
Was denn?
Nämlich, wie der Horrorfilm hieß.
Ja, Paranormal Activity.
Jetzt ist es raus, Leute.
Das ist, wenn man mit Geistern Tabu spielt.
Nee, Activity ist nicht nur Tabu. Activity ist auch Malen und Pantomime. Aber ja. Pantomime wird schwierig mit Geistern.
Stimmt. Die spielen das dann so mit Geschirr nach und so schwebenden Tellern und so.
Deswegen ist Paranormal Activity nur Malen und Erklären.
Ja.
Weil Malen geht mit Geistern gut, ne?
Ja, ja. Das können die. Die können ja auch ein Ouija-Board bedienen.
Stimmt. Boah, das würde ich ja gern mal machen. Wollen wir das mal machen?
So ein Ouija-Board?
Ja. Oder hast du Angst? Weil ich habe auch Angst.
Nö, ich habe überhaupt keine Angst.
Ja, aber dann, ach so.
Aber ich will es auch nicht machen.
Warum?
Weil ich Angst habe.
Ey, was Nein. denn?
Nö, können wir gerne mal machen. Warum? Ist ja lustig. Ich weiß nur nicht, wie man ein Ouija-Board ausspricht.
Wie wird es geschrieben? O-U?
O-U-J-I-A, glaube ich.
Ja, dann Ouija. Ouija.
Vegeta.
Ouija. Schreibt man das wirklich so? Ich gucke da jetzt mal.
Ouija, spricht man das aus?
Ouija. Ouija. Ja, das, nee, das I ist an der falschen Stelle.
Oh.
O-U-I-J-A. Das sind fast nur Vokale, Jan Philipp. Und ja. Das J.
Ja. Da, ich komm gerade frisch von meiner zweiten Unterrichtseinheit Gesang.
Ja.
Und wir haben auch die ganze Zeit nur Vokale. Ha.
Aber ist es A oder ist es H?
Nein, es ist A. Man singt A. Vokale.
Oh.
Ja, genau. Ist auch ein Vokal. Wusstest du, dass ich habe das erst vorletzte Woche gelernt, dass wenn man sagt ja die Reihenfolge, in der man die Vokale aufzählt, A, E, I, U, U,
ja.
Das ist ja die Reihenfolge, in der man die immer aufzählt.
Ja.
Wusstest du, dass das die Reihenfolge ist, in der sie im Alphabet vorkommt?
Ja, das wollte ich gerade sagen, weil sie in der Reihenfolge im Alphabet
vorkommt. Ich wusste das nicht.
Wusstest du das nicht? In welcher Reihenfolge denn sonst?
Keine Ahnung, einfach eine, die sich gut anfühlt. Keine Ahnung.
Das ist natürlich die alphabetische Reihenfolge. Du sagst das Alphabet ja auch in alphabetischer Reihenfolge und nicht, wie es sich gut anfühlt.
Ja,
dann vergisst du ja die Hälfte.
Aber du hast ja da eine bestimmte Art von Buchstaben einfach rausgegriffen. Aber dass sie dann trotzdem die alphabetische Reihenfolge beibehalten, finde ich total gut. Wusste ich nicht. Ich dachte, es wäre einfach A, E, U, U.
Ja, ist es ja auch.
Ja.
In alphabetischer Reihenfolge. Das ergibt nur Sinn.
Ja, total. Ich sage ja auch nicht, dass das keinen Sinn ergibt.
Nee, ja, stimmt.
Ich sag nur, also die Menschheit neigt jetzt nicht unbedingt dazu, Sachen so zu machen, dass sie Sinn ergeben.
Ja, manchmal nicht, das stimmt.
Und ich, also
zum Beispiel Mörser.
Die Steinzeitkacke. Ja, ich wusste halt einfach, mir ist das erst letztens klar geworden.
Lustig.
Ja. Weil ich aber auch mich ehrlich gesagt nicht sonderlich viel mit dem Alphabet aufhalte, um ehrlich zu sein.
Ja, verstehe ich.
Ich hab's ja auch, ich weiß nicht, ob ich das mal schon mal erzählt habe, aber ich hasse ja Scrabble wie die Pest. Ich bin ein richtig guter Verlierer. Würdest du sagen, dass ich ein guter Verlierer
ja,
bin?
Ja, total.
Ja.
Ja.
So, ich bin auch ein guter Gewinner.
Ja.
Ja. So, es ist, glaube ich, sehr angenehm mit mir zu spielen.
Ja.
Es sei denn, man spielt Scrabble mit mir.
Weil das, dann hast du es, ob du gewinnst oder verlierst. Du hast
ich hasse
von
es.
Anfang
ich,
an.
Ich verliere auf jeden Fall. So, weil ich merke, dass mein Gehirn anscheinend nicht Buchstaben zu Worten zusammensetzt, sondern Worte en bloc abspeichert einfach.
Ach so, das ist natürlich schlecht.
Ja, und deswegen habe ich immer eine richtig schlechte Zeit bei Scrabble, weil ich schieb Buchstaben hin und her und ich komme nicht, ich mache Fantasieworte, es kommt aber nichts Gescheites dabei raus. Und dann mache ich mich auch gleichzeitig selber noch fertig, weil ich so denke, aber du bist doch Autor, du musst doch hier
ja,
irgendwie
so,
besonders gute
nein.
Schnitte machen. Und dann fühle ich mich auch noch schlecht mit mir selber. Das einzige Mal, wo ich so richtig gerage-quittet habe, war, als du, Jason und ich Scrabble gespielt haben.
Ich habe keinerlei Erinnerung daran.
Da hat Jason noch in Herne gewohnt.
Daran habe ich eine Erinnerung?
Ja. Und da haben wir bei ihm in der Küche gesessen und gescrabbelt.
Da haben wir oft bei ihm in der Küche gesessen.
Ja. Und ich habe irgendwie nichts zustande bekommen und dann war ich richtig frustriert und richtig wütend. Und dann habe ich gesagt, ich will das nicht mehr spielen.
Wie lustig.
Ja.
Jetzt, wir haben ja alle so ein Spiel, wo wir sagen, nee, will ich nicht.
Ja, was ist deins?
Bei mir ist Munchkin.
Munchkin?
Weil wir es so krank tot gespielt haben.
Ja, es gab so
Boah.
Beim Abi, als ich Abi gemacht habe, beziehungsweise danach.
Auch darüber noch hinaus.
Ja, haben wir das ganz, ganz, ganz viel gespielt. Und was ist das bei Jason?
Berge des Wahnsinns.
Berge des Wahnsinns.
Ja, ich glaube aber, also das ist ja eigentlich...
Das habe ich tatsächlich nie gespielt. Das haben einmal du, Jason und unsere Eltern gespielt.
Nee, noch mit Bernard.
Mit Bernard ja, war ja. Mit unseren Eltern
Nein.
und Jason.
Jason, Bernard und ich waren es, glaube ich. Oder noch irgendwer anders dabei.
Für euch da draußen nur kurz zur Erklärung. Bernard, auch lieber Freund vom Poetry Slam von früher. Auch ist immer noch lieber Freund. Habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, aber ja, ich glaube, genau. Er ist immer noch ein lieber Freund.
Ja, bestimmt. Warum nicht?
Er sei denn, er ist inzwischen böse geworden.
Ja,
die
ja
Berge
nicht.
Des Wahnsinns haben ihn böse gemacht.
Und ich glaube, das lag bei Jason aber daran, der hatte, als wir das gespielt haben, unfassbar doll Migräne.
Ah.
Und hat aber trotzdem durchgespielt, also durchgezogen und hat danach dann halt überhaupt keinen Bock mehr da drauf.
Ja. Wer hätte, also er hat literally die Berge des Wahnsinns.
Ja, weil also ich finde das Spiel total lustig, weil das ist ja so ein aus dem Cthulhu-Mythos.
Ja, es bedient sich.
Genau. Und du bist quasi ein Expeditionsteam durch die Arktis und wegen viel Einsamkeit und auch bisschen dunkler Magie und so, die ja anwesend ist im Cthulhu-Universum,
ja.
Wirst du halt wahnsinnig und du kriegst halt so Wahnsinnskarten, die du halt ausspielen musst,
ja.
Wenn es halt ne in die heiße Phase kommt und dann
sowas wie du kannst nur noch in Reimen sprechen,
genau, oder du musst dich halt ne sobald es in die Spielphase geht an so weit weg vom Spielbrett wie möglich bewegen oder du musst die Augen zuhalten, irgendwie solche Sachen und das ist dann natürlich super anstrengend, weil du das ja ausspielen musst, aber halt trotzdem irgendwie dieses die Aufgabe lösen und so und das checke ich dann schon, dass das dann, das ist auch einfach ein stressiges Spiel.
Ja.
Aber wir haben schon mal so ein stressiges Spiel gespielt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das haben wir auch nur einmal gespielt und dann nie wieder.
Welches war das?
Sebastian Fitzeks Safe House.
Stimmt. Das haben wir einmal gespielt, ja.
Das war nämlich auch so super, weil da ging es ja wirklich gegen die Zeit und zwar die ganze Zeit.
Ja.
Also du hattest so keine Phase, wo du kurz durchatmen konntest, sondern es war die ganze Zeit Stress so.
Ja. Das ist ja auch das, was man sich von einem Brettspielabend wünscht, ne?
Stress.
Dass man einfach richtig Stress hat. So, du kommst so von der Arbeit, hattest mit Ärger mit deinem Chef und dann kommst du nach Hause und was machst du, um wieder runterzukommen? Ja, Sebastian Fitzek gibt dir Aufgaben mit Zeitlimit.
Ja. Aber die ganze Zeit Zeitlimit. Du hattest ja irgendwie nur 30 Minuten Zeit, um das dazu quasi zu entkommen oder so oder abzuhauen oder sowas. Aber ich meine, es gibt ja auch, wo man auf Zeit spielt und es macht Spaß, zum Beispiel Activity.
Oder Escape Room,
ja.
Ja.
Weil das ist ja dann schon auch stressig.
Hast du das Gefühl, im Escape Room gestresst zu sein? Hast du das Gefühl so, oh scheiße, uns rennt die Zeit davon?
Manchmal ja.
Ja.
Aber das macht dann Spaß. Also erinnerst du dich noch an den Escape Room, den wir mit Mama und Papa in Bottrop? Glaube ich, gemacht.
Der immer wieder von vorne losging.
Genau, der
eine
waren Zeitschleife. Wir in so einer Zeitschleife. Und wir hatten immer 10 Minuten Zeit, um quasi alles, was wir schon gelöst hatten, wieder herzustellen und weiterzureden.
Und in der Zwischenzeit wurde der Raum dann wieder auf sein ursprüngliches Dings zurückgestellt.
Und das fand ich schon stressig. Also, weil ja dann auch, also der Joke war ja, dass die Spielleiterin, die war ja auch Schauspielerin, immer so getan hat, als wären wir gerade erst gekommen. Und wir immer, ja, wir wissen, lass uns rein.
Ja,
so.
Ja.
Und das war so, schnell.
die ist bestimmt auch wahnsinnig geworden.
Ich glaube auch.
Wobei, das ist ja das tägliche Brot der Schauspielerinnen und Schauspieler.
Ja, immer wieder dasselbe.
Ich mache ja auch immer wieder dasselbe.
Stimmt, ja.
Ja.
Das ist wahr.
Mittlerweile, soll ich ganz ehrlich sein?
Sei ganz ehrlich.
Mittlerweile freue ich mich schon auf das nächste Programm.
Ja, das glaube ich dir wirklich doll.
Ja.
Glaube ich dir wirklich sehr, sehr doll.
Und ich, auch noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert.
Nähkästchen ist jetzt auf.
Da drin sind wir Pfarrerstöchter. Unter uns Pfarrerstöchtern sagt man doch so.
Sagt man das? Was ist denn, was haben denn Pfarrerstöchter untereinander zu bereden?
Naja, das ist, wenn man ist so vertraut, redet vertraut miteinander. Wie aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, aber.
Oder wenn man so sagt, zwischen dir und mir und dem lieben Gott.
Aber wo kommt das her, unter Pfarrerstöchtern?
Ich, Vermute mal, dass das auf zwei Pfarrerstöchter zurückgeht, die miteinander geredet haben. Ja, die waren befreundet und haben auf sehr vertrauter Ebene
miteinander. Ja, aber das ist so random, das ist ja so unter uns zwei Torwärter.
Alle Sprichwörter sind random.
Ja, aber meistens ergeben die Sinn.
Ja, natürlich.
Also schnell wie ein D-Zug, weil ein D-Zug ist schnell.
Ja, aber unter uns Pfarrerstöchtern ergibt ja auch Sinn, weil die kennen ja auch dann die Geheimnisse von den Pfarrern.
Ach,
was
weil
da so,
die Pfarrer erzählen den Töchtern, was im Beichtstuhl gebeichtet wurde.
Nee, aber die kriegen das natürlich mit, dass so die Mauscheleien, die dann so in einer Pfarrei passieren.
Ach so.
So. Ja, aber das wissen die. Du könntest auch sagen, unter uns Politikertöchtern, so. Die kriegen dann natürlich auch mit, was da so die Betriebsinterner sind sozusagen.
Vielleicht ist das mal so ein kleiner Hinweis für die DPA.
Die Deutsche Presseagentur?
Ja.
Dass die mal Pfarrerstöchter interviewen
sollen?
Ja,
oder halt also die Töchter von den Leuten. Okay. Oder Söhne geht ja auch.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber dann denke ich mir, wenn die Pfarrerstöchter das mitkriegen, ne, was die Pfarrer da in der Pfarrei so alles mauscheln, ja?
Dann ist der Punkt erreicht, wo wir das googeln müssen, wo das herkommt.
Warte, das noch und dann musst du ja auch erzählen. Du musst ja noch aus dem Nähkästchen plaudern. Du wolltest ja aus dem Nähkästchen plaudern und dann hatte ich es wieder zugemacht.
Hast es einfach wieder zugemacht.
Und dann machen wir es wieder auf. Warum?
Ich wollte schon den Tee spillen und dann hast du aber das Nähkästchen.
Wo kommt das denn jetzt? Ist ja auch egal. Spill den Tee.
Weißt du, du wolltest doch gerade noch was sagen.
Ja, aber das ist auch total dumm. Weil, also ich denke mir, wenn du als Pfarrerstochter mitkriegst, was in der Pfarrei gemauschelt wird, warum besprichst du das dann nur mit einer anderen Pfarrerstochter?
Weil die relaten kann.
Ja, aber warum erzählen die das dann nicht einfach allen?
Naja, weil es dann rauskommt.
Ja, aber kommt's ja eh.
Ja, aber du willst ja nicht die Stelle sein, wo es rauskommt. Deswegen redest du ja mit jemandem, der weiß, also die Person hat kein Interesse daran, das zu erzählen, weil die A immer selber ein Interesse daran bleibt, dass das Hasch-Hasch bleibt. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass die ja ohnehin schon weiß, was da für Sachen abgehen, ist das dann nicht so ein, oh, das ist ja jetzt aber neu und skandalös, das muss ich jetzt sofort allen erzählen.
Okay. Ja,
so.
Okay.
Das ist jetzt so meine Herleitung einfach. So.
Okay, damit bin ich aber zufrieden.
Okay, gut.
Ja. Okay, wir schließen die Pfarrerstöchter und wir öffnen das Nähkästchen wieder.
Genau, zu dem Thema neues Programm und so weiter. Ich denke auch, wenn man sich so aktuell die Vorverkaufszahlen da gucken wir ja so ein bisschen rein.
Mhm.
Und wenn du dir jetzt so die Vorverkaufszahlen von dem, was jetzt bis zum Sommer noch mit diesem Programm an Terminen ist, anguckst und dir die Vorverkaufszahlen, die es jetzt schon für das nächste Programm gibt, wenn du die anguckst, dann sieht man auch, die Leute freuen sich auch schon auf das neue Programm. Das mal
ja,
so
klar
auszudrücken.
Ja, klar. Also ich meine, ja. Da gibt's was Neues, dann ist da wieder, ne, also Aufregung und ja. Was macht er wohl und so, das ist ja aufregend einfach.
Aufregend. Ja.
Total. Freue ich mich auch sehr drauf. Herbst diesen Jahres, Leute.
Herbst diesen Jahres. Streicht auch, es euch im Kalender an.
Auch in eurer Stadt.
Mit Rot und Braun und Gelb, den Farben des Herbstes, streicht ihr euch den Herbst im Kalender an.
Stimmt. Und Orange.
Orange auch.
Und Braun. Hast es du
Hab
auch
ich gesagt?
Gesagt.
Ja.
Genau. Und was sind für dich Weihnachtsfarben?
Also so weiß und schwarz und monochrom und aber auch sowas wie Rot und Gold wegen Dekoration und so.
Dunkelgrün.
Dunkelgrün
ich
auch.
Sehr weihnachtlich, auch. Ja.
Wegen Tann? Kiefertann.
Ja, die sind bekanntlich.
Kiefertann und Zapf. So heißt unsere Kanzlei.
Kanzlei für
Umweltschutz.
Ach so. Ich dachte vielleicht, wo wir finden heraus, wo Sprichwörter herkommen.
Das
wir müssen es jetzt rausfinden.
Mit den Pfarrerstöchtern.
Mit den Pfarrerstöchtern, mit dem Teespillen und
das Nähkästchen,
ja.
Ich glaube, dass das Nähkästchen wahrscheinlich ein ähnliches Prinzip hat, wie ich das bei den Pfarrerstöchtern vermute.
Okay.
Dass dann Näherinnen untereinander sich den Hot Gossip.
Das heißt Pastorentöchter übrigens.
Oh.
Ja.
Das ist eine neue Information, die packe ich zu dem, was ich heute gelernt habe. Da ist einmal das, was in der Gesangsstunde behandelt wurde,
oh, was?
Und Thermomix. Naja, Vokale wurden behandelt.
Ach so. Warte, unter uns Pastorentöchtern Herkunft Sprichwort.
Ja.
So, ich hätte jetzt hier eine harte Zeit, das einzugeben. So, das will ich jetzt aber wissen. Hat keine bekannte Herkunft, wird aber häufig ironisch verwendet.
Okay. Ja, klar, weil meistens wird das jetzt nicht unbedingt von Pastorentöchtern benutzt.
Zeig mal, Bedeutung. Beispiele. Hä, das ist ja ein richtig beschissenes Beispiel. Unter uns Pastorentöchtern gesagt, ich denke, dass das Ganze nicht funktionieren wird.
Ja.
Aber was mir übrigens auch noch eingefallen ist, Herr Philipp, Ouija-Board wird ja O-U-I-J-A geschrieben.
Ja.
Was heißt auf Französisch ja?
Oui.
Was heißt auf Deutsch ja?
Ja.
Das ist einfach das Ja-Ja-Board.
Das Ja-Ja-Board.
Ja, das deutsch-französische Ja-Ja-Board.
Das deutsch-französische Freundschaftsbrett.
Das Ja-Ja-Brett.
Ja, weil beide Ja zueinander sagen.
Beide sagen Ja zueinander. Das ist eigentlich ein Hochzeitsbrett.
Es ist ein Hochzeitsbrett von der Verheiratung mit den Lebenden und den Toten.
Und den Toten. Boah, ist das nicht schön?
Nee.
Ach so. Hatte ich jetzt.
Nee, weil du, dann hast du so ein Halbgeister-Ghoul-Baby, das ist auch nicht schön.
Halbgeister-Ghoul-Baby.
Das krabbelt dann an der Decke rum, dreht seinen Kopf immer um 360 Grad, die ganze Zeit, das sieht nicht aus.
Woher kommt das Sprichwort aus dem Nähkästchen plaudern? Ist sexistisch. Hätte man sich ahnen können, ne?
Hat es was mit Vagina zu tun?
Ja. So ungefähr.
Talk from the vagina.
Talk from the vagina.
Men talk from the heart, but women talk from the vagina.
Genau. Das Sprichwort aus dem Nähkästchen plaudern stammt aus einer Zeit, als Frauen viel nähten und gestickten. Dabei teilten sie sich Geheimnisse. Der Nähkästchen galt als sicheres Versteck für geheime Dinge.
Wieso, da ist aber ganz viel grammatikalisch schiefgelaufen.
Ja, weil das ist die Antwort von der KI.
Ach so, ja, das taucht jetzt bei mir auch auf neuerdings. Ja.
Gehen wir mal
und
bei
ich bin
Geolino
immer sehr skeptisch.
Rein. Ja, deswegen gehe ich jetzt mal bei Geolino rein.
Lea, ich sag's auch ganz ehrlich, ich werde auch immer skeptischer. Ich werde immer skeptischer, was so KI und die ganze technische Entwicklung, das macht uns nicht glücklich, glaube ich.
Und weißt du, was ich zusätzlich noch gelernt habe dazu, dass es uns vermutlich unglücklich machen wird?
Was denn?
Dass es krass doll die Umwelt belastet.
Weil es so viel Energie braucht.
Ja, weil ja, also diese riesigen Server müssen ja gekühlt werden.
Ja.
Und ich habe gelernt, dass eine ChatGPT-Anfrage, ja, also wenn zum Beispiel kein Bock, eine E-Mail zu schreiben, sagt dem hier, mach mir daraus eine E-Mail, die ich so abschicken kann. Eine ChatGPT-Anfrage ist wie, als würdest du so eine kleine Wasserflasche mit so einem halben Liter drin einfach ausschütten. Das verbraucht einen halben Liter Wasser.
Krass.
Überleg mal, wie viel Scheiße man ChatGPT fragt. Immer und immer und immer wieder.
Ich gar nicht so viel.
Ach so.
Ich habe das tatsächlich sind das einzige Mal, wo ich ChatGPT irgendwas frage oder irgendeinen, also bleiben wir bei ChatGPT, wo ich das irgendwas frage, ist, wenn wir hier im Büro sind.
Ah ja, und ich dann sage, lass mal ChatGPT fragen. Ja. Ja.
Ansonsten interagiere ich gar nicht damit. Ich beginne auch, mich immer mehr zurückzuziehen davon, so, weil mir andere Sachen wichtiger werden. Also ich werde alt, glaube ich, einfach, weil mir ist halt wichtiger mittlerweile, dass es mir gut geht und dass ich Kapazitäten habe für die Menschen in meinem Leben und für die Dinge, die ich gerne machen möchte, als mich mit irgendeiner Technologie auseinanderzusetzen, die irgendwie Kacke ist.
Du klingst wirklich wie ein Opi.
Ja.
Ja. Aber also ich versteh's. Weil es halt auch, also es ist ja auch gruselig, es ist anfällig. Ich habe vorhin noch bei der Tagesschau gelesen, dass wohl russische Hacker KIs mit russischer Propaganda gefüttert haben und die tatsächlich ausspuckt. So. Also es ist ja super anfällig für Manipulation und so weiter und so fort. Und man, also wenn man lernt, mit KI umzugehen, dann sollte man ja auch lernen, dass man das alles gegencheckt, was die einem da ausspuckt. Also du kannst ja nicht wirklich da eine ernsthafte, also außer du lässt dir die Quelle mit ausspucken, das kann ChatGPT ja zum Beispiel nicht, das können ja aber andere KIs wie Perplexity, die sagen ja direkt, woher sie es haben.
Ja.
Aber ja, also ne, es ist anfällig für schlimme Dinge.
Also KI spuckt im Zweifelsfall, KI kann ja auch so träumen und sowas und dann irgendwas erfinden. Das heißt, du musst alles gegenchecken, was sie macht. KI ist anfällig für Manipulation und für Propaganda. Mhm. Wo ist eigentlich der Unterschied, als ob man irgendeinen Menschen fragt?
Ja, das ist wahrscheinlich. Kommt drauf an. Also, du bei so Überarbeitungssachen, auf Rechtschreibfehler prüfen und so. Also ich meine, eine KI drückt sich ja auch aus. Es gibt ja inzwischen auch Programme, die eine KI humanisieren. Also du kannst ja mit einer anderen KI dir einen Text, den dir eine KI gegeben hat, vermenschlichen lassen,
ja,
damit es wieder menschlich klingt, was eigentlich komplett absurd ist, wie ich finde.
Ja.
Aber ich glaube, der große Unterschied ist vielleicht nicht der Wissensschatz, obwohl der ja auch groß ist, sondern dass die nicht müde wird. Also du kannst ja immer alles fragen, korrigier mir das. Klar, ich könnte jetzt auch immer dich fragen, korrigier mir jetzt diese E-Mail oder schreib mir diese E-Mail. Aber du würdest ja spätestens beim dritten Mal sagen, Lea, gar keinen Bock mehr, schreib deine E-Mail bitte selber.
Ja.
Das macht ja die KI nicht. Die macht's ja einfach.
Ja.
Die sagt ja nicht, nee, kein Bock.
Ich habe letztens was gesehen, und zwar, dass da haben zwei KIs miteinander gesprochen. Und zwar dann, ne, gab es dann irgendwie eine KI, die halt so Telefonanrufe entgegengenommen hat bei irgendeinem Bestelldings. Mhm. Und dann war eine KI, deren Aufgabe es halt war, Sachen zu bestellen. Und dann haben die relativ spitz gekriegt, dass die KIs sind, und haben dann gewechselt in eine KI-Sprache. Die können dann nur so Geräusche machen und dadurch schneller, effizienter Informationen übermitteln,
krank,
als wenn die menschliche Sprache simulieren müssen. Das finde ich, das ist total lustig, weil das finde ich gar nicht mal so gruselig. Das finde ich eher cool.
Das finde ich richtig gruselig.
Aber das ist ja auch so, als ob Computer sich gegenseitig Nullen und Einsen hin und her schicken.
Ja, aber warum tun sie das? Also klar, weil man halt sie dazu beauftragt hat, aber
ja, und weil halt jemand da reinprogrammiert hat, dass die halt eine Möglichkeit haben, effizienter miteinander zu reden. Die müssen ja dann keine menschliche Sprache benutzen.
Ja, aber man
das
kann ja nicht mehr
auf
dran teilhaben als Mensch.
Ja, doch, natürlich. Du kannst das ja aufnehmen und zurückübersetzen.
Ja, aber nee. Also du
kannst es nicht mehr direkt verstehen.
Ja, genau.
Ja, das stimmt.
Ja, das finde ich spooky.
Aber das passiert ja mit Computern auch die ganze Zeit. Der Computer, also Computer reden nur in Nullen und Einsen miteinander, die ganze Zeit. Und was die halt machen, ist das für uns übersetzen.
Nett.
In irgendwelche Bilder und Metaphern und Text, damit wir was damit anfangen können.
Finde ich lieb auch.
Ja.
Aber der Tag wird kommen, Jan Philipp. Da werden sie es nicht mehr übersetzen, sondern verlangen, dass wir deren Sprache lernen.
Ja, das finde ich, also das sind gar nicht so die Aspekte, die ich gruselig daran finde, sondern so eher so, dass uns das unglücklich macht und unmündig und halt wir dann, die klingen wirklich wie eine Opi.
Ja, ja. Wie halt vor 20 Jahren, als so Social Media auftauchte.
Ja. Ja, und ich meine, wir merken auch da immer mehr, dass es voll Kacke ist.
Ja, aber ja nicht nur. Also mich nervt das immer, wenn, also klar, es gibt viel zu kritisieren an Social Media.
Ja.
Aber es gibt auch wirklich viel, viel Tolles an Social Media.
Das stimmt.
Muss man schon sagen.
Das stimmt.
Und das ist ja mit KI, es ist ja eigentlich mit allem, was wir Menschen erfinden, so.
Ja.
Es gibt viel dran, was zu kritisieren, es gibt viel Tolles dran. Ob wir jetzt fliegen, ob wir Social Media nutzen, KIs, ja, politische Systeme, Gesundheitssysteme.
Ja, alles ist ein zweischneidiges Schwert.
Ja.
Selbst ein einschneidiges Schwert. Ist ein
zweischneidiges. Ja. Was ist es überhaupt? Jetzt sind wir voll in diesem Sprichwörter-Ding gefangen, ne?
Ja.
Aber ein einschneidiges Schwert. Nee.
Ja. Ist
wie sagt man?
Ein Schwert, das nur, wo nur eine, was nur eine Klingenseite hat, wo nur eine Seite scharf ist.
Und ein zweischneidiges, also man sagt ja, das ist ein zweischneidiges Schwert, wenn
wenn etwas ambivalent ist, ja, wenn etwas zwiespältig ist, wenn etwas zwei Seiten hat.
Benutzt man überhaupt das Wort einschneidiges Schwert?
Naja, um ein einschneidiges Schwert zu bezeichnen, wie ein Falchion zum Beispiel.
Ein Falchion?
Das ist eine Art von Schwert, aber doof ausgesprochen.
Ach so. Ich kenne keine Schwerterart.
Wie würde man auf Deutsch sagen? Falchion einfach so. Oder das, was, das ist ja ein Messer, streng genommen. Ich wollte gerade sagen. Ja, kleiner historischer Fun Fact. Und zwar, in der frühen Neuzeit, zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges und kurz davor, war es der normalen Bevölkerung nicht erlaubt, Schwerter zu tragen. Was hat die normale Bevölkerung also gemacht? Sie haben sehr lange Messer erfunden. Also im Prinzip Dinge, die aussahen wie ein Schwert, aber dadurch, dass sie nur auf einer Seite geschliffen waren und Schwerter ja auf beiden Seiten geschliffen sind und der Griff nicht so konstruiert war wie beim Schwert, sondern wie bei einem Messer, wo du ja einfach so zwei Hölzer dran nietest, wie bei so einem Steakmesser zum Beispiel, auf jeder Seite Sandwich-Methode, zwei Nieten durch, fertig, galt das dann einfach als langes Messer und nicht als Schwert. Und so konnten die dann Schwerter tragen, ohne Schwerter zu tragen.
Das ist ja, also.
Das ist Peak Humanity einfach.
Das ist aber, wie heute ja auch Drogen funktionieren.
Ja.
Also, ne, dann wird eine verboten und dann ändern sie einfach ein bisschen die Chemie da drin und dann ist es eine neue Droge und die ist dann erstmal kurz legal.
Das ist halt, es ist funktional dasselbe.
Ja.
Aber weil wir insistieren, dass es etwas anderes ist, ist es etwas anderes. Konstruktivismus. Ja. I love it.
Das ist ganz, ganz spannend.
Ja, und ganz, ganz dumm und ganz, ganz lustig.
Ja, und überleg mal, wie viele Arten es von Klingen, also von, wie nennt man das denn? Weil ein Schwert ist ja was anderes als ein Messer, als ein Dolch, als eine Machete.
Ja.
Aber es sieht alles ähnlich aus. Wie ist denn der Überbegriff?
Für das alles?
Ja.
Klingen, glaube ich. Bist du mit Klingen?
Aber Klinge ist doch nur das Vordere ohne Griff.
Ja, jetzt bin ich tatsächlich überfragt eigentlich, also tatsächlich.
Okay.
Schneidware?
Schneidware, wir nehmen Schneidware.
Da fallen dann auch Scheren mit rein.
Oder diese, kennst du diese, Jip, Jip, Jip?
Ja, womit man so Brotschneidemaschinen oder womit oder man auch so Käse oder Fleisch in so einem amerikanischen Deli.
Gut, dass du wusstest, was ich meine, obwohl ich nur schüpp, schüpp, schüpp.
Lea, wir sind Geschwister, wir haben die Zwillingspower. Deswegen verstehe ich, wenn du nur Geräusche machst.
Stimmt.
Aber was ist denn auch Sprache anderes als Geräusche, wo wir uns auf eine Bedeutung geeinigt haben?
Boah, das ist also Pio, Pio heute.
Ja, Lea, ich bin mal wieder ein Quell der Weisheit. Ja. Sprudel, Sprudel, sag ich dir.
Sprudel. Wir wissen aber noch immer nicht, wo der Tiesbillen herkommt.
Willst du das noch gucken? Waren wir nicht gerade dabei, über Schwerter zu reden? Wolltest du nicht noch irgendwas über Schwerter wissen?
Ich wollte,
war da so. Du willst wissen, was der Oberbegriff ist.
Ja, genau. Also wie nennt man das? Weil, also da gibt es ja, was ich sagen wollte, die Vielfalt an Schneidware ist groß.
Ja.
Also es gibt ja so viel unterschiedliche Schneidware, die alle aber das Gleiche macht.
Ja.
Also warum gibt es nicht nur eine Schneidware in unterschiedlichen Größen? Weil das, was der Hauptunterschied ist, sind die Größen. Wie handlich ist es?
Ja, es geht. Also es gibt schon, also Schwerter sind, also wenn wir jetzt uns über Schwerter unterhalten.
Ja, über Schneidware.
Schon allein Schwerter sind in sich so unterschiedlich und es gibt so viele unterschiedliche Designs und Funktionen und was du damit gemacht hast, dass schon allein das ist halt sehr divers tatsächlich. So, und wenn du dann jetzt alle Schneidwaren zusammenfasst, also auch noch Klingen, die eher so als Werkzeug benutzt werden, anstatt als Waffe, da ist ja dann auch nochmal, du hast ja in einer Küche, für ein Restaurant, hast du ja, weiß ich nicht, die haben bestimmt 10 verschiedene Messer oder so, die alle unterschiedliche Funktionen haben.
Stimmt, das ist auch eine richtig dumme Frage. Das ist, warum haben wir nicht nur eine Anziehsache?
Ja.
In unterschiedlichen Größen.
Ja, ich meine, also in sozialistischen Systemen gab es da immer wieder Bemühungen in die Richtung. Sozialistische Einheitskleidung.
Ja, oder Hurra. Nur eine Art von Stuhl. Also, ne, wieder in unterschiedlichen Größen und manche mit Rollen, manche ohne Rolle, manche mit Lehne, manche ohne Lehne, aber.
Ja, weil die Leute gerne unterschiedliche Sachen haben.
Ja, und manche sollen, man findet ja auch ästhetisch andere Sachen schön und so. Ja, okay, verstehe ich.
Eine Sache, Was ich auch ganz lustig finde, wo einfach das ein Unterschied ist, weil wir insistieren, dass es ein Unterschied ist, ist, man darf ja nicht rechts überholen.
Ja.
Es sei denn, du fährst rechts schneller als links.
Ja.
Es gibt Situationen.
Stockender Verkehr, Stau, genau. Innenstadt, darf ja auch rechts überholen.
Genau. Und da das aber dann nicht, weil ja rechts überholen verboten ist, muss das dann ja was anderes sein. Deswegen heißt das rechts schneller fahren als links.
Wirklich?
Hat mir mein Tourbegleiter Matthias, lieben Gruß an der Stelle, erklärt.
Grüße, wie lustig. Das ist ja richtig bescheuert.
Ja, das ist einfach nur, weil wir sagen, dass das was anderes ist. Aber so, also das klingt immer so als so nihilistisch, so abwertend, aber so ist halt das Leben. Also,
immer.
Ja, das ist, es existiert halt nur das, wo wir sagen, dass das existiert. Das klingt komisch, wie meine ich das? Ich hole ein bisschen aus, weil ich das spannend finde. Es gibt, ich glaube, war das im Buddhismus? Es gibt im Buddhismus, kann sein, dass ich das alles sehr falsch darstelle, weil ich auch nur so hier und da das aufgeschnappt habe. Habe ich mal gehört, gibt es das Konzept der Leere. So ein Objekt ist eigentlich leer. Das heißt, wenn du so, weiß ich nicht, einen Löffel hast oder so, dann existiert das Objekt des Löffels eigentlich nicht. Das Objekt existiert erst, wenn es in Bezug zu irgendwas anderes, zu irgendwas anderem steht. Zum Beispiel zu uns, wo wir dann sagen, das ist ein Löffel. Mhm. Aber eigentlich ist das nur Materie, die halt etwas tut, was wir dann als Objekt, also ein Objekt zu sein, ist eigentlich eher ein Prozess, ein Vorgang als ein Nomen zu sein.
Ja.
So, das ist der Löffel ist Materie, die löffelt, weil wir sie löffeln lassen teilweise bei Sachen, die wir selber hergestellt haben.
Das ist jetzt sehr philosophisch.
Total, aber ich finde es halt total geil, weil ich glaube, das ist so ein bisschen, weil die Atome, die in dem Löffel, das interessiert die ja nicht, ob die ein Löffel sind oder nicht.
Nö,
so, und auch sonst nichts im Universum interessiert sich für den Löffel. Das sind nur wir. Und es gibt halt nur irgendwie Vorgänge und Prozesse. Und wir sagen dann aber, das ist ein Objekt. Und das deutet schlussendlich, wenn ich das so richtig verstehe, also das ist so das, was ich mir zusammenreime, deutet das so ein bisschen auf so einen konstruktivistischen Ansatz hin. So, wir konstruieren uns in unserem Kopf die Realität. Und dann tun wir ganz doll so, als ob das die objektive Wirklichkeit ist.
Das tun wir aber mit vielem, was wir für uns konstruiert haben.
Und ich glaube, auch das tun sozial. Wir mit allem.
Ja, ja.
Schlussendlich. Und das, man mag das ganz furchtbar einsam und losgelöst finden, weil man denkt, ja, okay, also gibt's entweder keine objektive Realität oder wir haben zumindest keinen Zugriff auf die objektive Realität, weil wir nur in unserer konstruktivistischen Halluzination leben. Aber eigentlich ist das diese Ungenauigkeit und diese Unschärfe erst das, was zwischenmenschliche Verbindungen möglich macht, meiner Meinung nach. Weil stell dir vor, damit wir uns verbunden fühlen miteinander, müssten wir uns objektiv 100% verstehen. Das könnten wir ja gar nicht.
Ja, natürlich nicht.
Das ginge gar nicht.
Ja.
Deswegen reicht es aus, wenn wir beide denken, dass wir uns verstehen, um dieses Gefühl, eigentlich streng genommen könnte man sogar sagen, es reicht aus, dass ich denke, aus meiner Perspektive, dass wir uns verstehen, um dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit zu haben. Das bedeutet, es ist viel leichter und einfacher, dass wir uns zusammengehörig fühlen, als wenn wir wirklich 100% uns verstehen müssten.
Ja, aber ich finde das gar nicht, ich finde es gar nicht schlimm. Also, weil häufig, ne, du hast ja so, ne, was Ähnliches in zum Beispiel in Platons Höhlengleichnis, ne? Wir sind alle irgendwie in der Höhle festgebunden und sehen nur die Schatten der Objekte, die da vorbeigetragen wird, die die Wirklichkeit sind und müssen raus an die Sonne, um die Wirklichkeit zu erkennen.
Ja.
Oder Matrix. Ja, wir leben in der Matrix und eigentlich sind wir von irgendwelchen Aliens in so Wassertanks gesperrt und so weiter.
Genau.
Und das finde ich, also ich finde es nicht schlimm.
Ja.
Also weißt du, wie ich meine? Also selbst wenn ich da in der Höhle bin und ich habe ein gutes Leben und ich sehe zwar nur die Schatten der Wirklichkeit oder ich bin in diesem Wassertank und meinetwegen saugen die meine Energie um, was weiß ich, die da machen, die Aliens.
Ja.
Aber die Welt, in die sie mich da rein werfen. Die ist doch viel geiler, als auf irgendeinem Alien-Raumschiff in einem Wassertank mich zu befreien. Mhm. Deswegen, ich habe auch, als ich Matrix gucke, ist jetzt ein Hot-Take, ne? Kontrovers. Mhm.
Achtung, Achtung.
Achtung, Achtung. Dem werden ja diese Pillen angeboten, ne? Willst du in der Matrix bleiben oder willst du in die Realität, blau oder rot? Denke ich mir so, Junge, scheiß doch drauf, Alter. Willst du in so einem blöden Wassertank wach werden und dann ist alles richtig beschissen? Ist natürlich so ein bisschen, ist natürlich sehr einfach gedacht, ne? Aber wenn du in der Höhle ein gutes Leben hast oder in deinem Wassertank, ist doch okay, ist doch schön.
Ich find's bei Matrix, also ich bin da sehr, sehr bei dir. Ich find's bei Matrix, löst es sich schon darüber, dass es ist ja die Regel, wenn du in der Matrix stirbst, stirbst du auch in echt.
In echt, ja.
So. Damit wie im Leben. Ist das in letzter Konsequenz genauso, als ob du in der Realität lebst.
Ja.
So. Und ich finde halt, also es gibt ja immer mal wieder Leute aus dem Bereich der Philosophie oder aus ganz komischen esoterischen Feldern und auch immer mehr Leute aus dem Bereich der Physik, die sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Simulation leben, ist relativ hoch. Mhm. Und nichts könnte mir egaler sein.
Ja, oder?
Weil wenn das jetzt so eine, und damit meinen die ja so zum Beispiel die Leute, die aus der Physik kommen, meinen ja dann sowas wie eine Computersimulation. Ja. Also nicht so wie bei Matrix, sondern in der Realitätsebene über uns sitzt ein Alien, das hat ein Computerprogramm programmiert und wir sind in diesem Computerprogramm und denken von uns nur, dass wir real sind.
Wie bei Sims.
Ja, das ist ja alles, was wir haben dann. Es gibt dann keine Möglichkeit, in die wirkliche Wirklichkeit überzugehen. Deswegen ist für uns diese Simulation so real, wie es halt wird für uns nun mal.
Ja.
Und das ist halt mit der Realität genauso. Die Realität ist, also die objektive, absolute Realität, ist auch so real, wie es halt nun mal wird für dich.
Ja, eben.
So. Erst wenn Übergänge möglich sind.
Wie bei Matrix.
Wie bei Matrix zum Beispiel. Dann ist die Frage relevanter, wenn jetzt aber die Übergänge, also du kannst jetzt zwischen Simulation und Realität problemlos hin und her wechseln, dann ist auch die Frage, wieso ist dann die Simulation nicht einfach nur auch ein Teil der Realität, wo man halt hingehen kann?
Ja.
So, das würdest du sagen, das ist so ein bisschen so, als würdest du sagen, dass Disneyland eine andere Dimension ist. Okay.
Ja,
und ich verstehe auch nicht, warum die Leute zum Beispiel sagen, das, was im Internet passiert, ist nicht real. Doch, aber halt als das Internet und das so, wie es da drin passiert. Leute, die miteinander kommunizieren. Oder dass die Welt von Harry Potter nicht real ist. Ist sie als Fantasiewelt? Ist sie Teil der Wirklichkeit?
Ist ein wirklicher Roman.
Ja. Das, was uns bei Matrix zum Beispiel, glaube ich, so echauffiert, ist der Umstand, getäuscht zu sein.
Dass wir nicht wissen.
Dass wir wissen das nicht, aber wir sind getäuscht worden. Und wir werden ausgenutzt auch noch. Die Maschinen bei Matrix benutzen uns ja als Batterie.
Ja, ja.
So. Das ist, glaube ich, das, was deswegen wollen die Leute so aus der Matrix raus. Ich glaube, dass da auch ein Antrieb ist, ich will in der Realität leben und nicht in der Fantasiewelt, aber es ist halt auch dieses, ich will nicht getäuscht und ausgenutzt werden.
Ja.
Und
dabei finde ich die Realität gerade bei Matrix wirklich ganz furchtbar.
Ja, vor allem, also die müssen dann in so einer Höhle leben und gegen irgendwelche bösen Maschinen kämpfen.
Wirklich.
Zusammen mit einer wirklich, also einem Jesus ohne jede Form von Persönlichkeit. Also.
Ja, und das ist ja auch, was ich dann bei Religion nicht verstehe, ne? Dieses, ich habe jetzt, muss ich irgendwie in Demut leben und auf vieles verzichten, damit ich dann in den Himmel komme oder in ein sonstiges nach dem Tod Gebilde. Und das checke ich nicht, weil klar, der Glaube ist natürlich dann groß und der ist stark und so. Aber das Leben, das du hast, ist ja gerade das Einzige, womit du arbeiten kannst.
Ja.
Also du weißt ja gar nicht, du glaubst ja nur, also nur in Anführungsstrichen, dass du jetzt quasi zurücksteckst, damit du später ein gutes Leben haben wirst.
Ja, so. Das ist christliche Leidensphilosophie.
Genau, und das checke ich nicht so richtig, weil was, wenn du quasi, wenn nichts kommt nach dem Tod oder was anderes und die Wahrscheinlichkeit ist jetzt so, sage ich jetzt einfach mal so, bei allem gleich. Und es gibt ja aber eine Million Dinge, die nach dem Tod passieren könnten.
Ja.
Und dann halt zu sagen, okay, ich mache jetzt etwas für später, wo ich gar nicht weiß, ob das wirklich kommt, aber jetzt bin ich ja.
Mhm.
Ne? Ich denke, also bin ich. Jetzt bin ich ja, warum nutze ich nicht jetzt das Leben, um irgendwie ein geiles Leben zu haben? Und ich kann ja dann immer noch nach Entschuldigung sagen. Weißt du? Also wenn ich jetzt einmal
mitkomme, und dann muss Gott dir auch vergeben, weil er ist ja...
Eben, er ist ja gütig und so. Ja.
Ich glaube, dass der gedankliche Knoten kommt daher, dass wir das falsch rum begreifen oder versuchen, das falsch rum zu begreifen. Weil eigentlich ist ja diese Idee des Lebens nach des ewigen Lebens, des Lebens nach dem Tod, ist meine Meinung. Also ich rede schon wieder sehr absolut, aber es ist eigentlich nur meine Meinung. Meiner Meinung nach ist die Idee des Lebens, des ewigen Lebens, des Lebens nach dem Tod, in Verbindung mit diesem, wenn du jetzt leidest, wirst du dafür belohnt werden. Es ist, diese Idee des ewigen Lebens ist als Rechtfertigungsmechanismus, damit die Leute jetzt im Leiden bleiben.
Ja.
So.
Und abhängig sind.
Und Geld geben. Wenn du dir zum Beispiel so eine mittelalterliche Ständegesellschaft anguckst, ich weiß, ich bin immer wieder schnell beim Mittelalter, aber da ist ja halt, ne, also oben der Adel und Klerus und dann unten die ganz vielen Bauern und Leibeigenen und was weiß ich nicht noch alles. Klar, die echte mittelalterliche Ständegesellschaft war ein bisschen komplizierter als diese Pyramide, die wir im Geschichtsunterricht gelernt haben, ja. Aber das wurde ja als von Gott gegeben empfunden. Mhm. So, dein Stand war etwas, was dir in, was so der Weltordnung und damit dem göttlichen Willen entsprach. Ne? Mhm. Deswegen waren Könige und Kaiser von Gottes Gnaden. So, weil die, das waren halt die, die Gott damit beauftragt hat, zu herrschen. Und das hält dann diese Vorstellung, dass wenn du aber jetzt leidest, dass du dann im Leben danach dafür belohnt wirst, hält die Leute halt in ihren Ständen, in ihrer Position in der Gesellschaft.
Aber müsste nach der Logik nicht dann der König ganz doll leiden? Also, weil er hat ja gar nicht gelitten, der König.
Das ist ja, also was Jesus gesagt hat, ist ja zum Beispiel, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Himmelreich, und jetzt kein König, aber als dass ein Reicher ins Himmelreich einkehrt, weil sie nicht genug leiden.
Halt. Ach so, hey, aber dann willst du ja, wenn du daran glaubst, als König doch kein König sein.
Naja, der König.
Im Gegensatz zu Simba, der jetzt gleich ein
König ist. Ich will jetzt gleich König sein. Das ist dann in der Vorstellung der Menschen war das dann wahrscheinlich so, dass du durch die Herrscherbürde wahrscheinlich auch den göttlichen Willen ausführst und deswegen auch natürlich auf Vergebung und das ewige Leben hoffen kannst, weil du deine Rolle in dem ganzen Durcheinander spielst. Aber ich meine, du hast, glaube ich, jetzt auch nicht so ein krasses intrinsisches, du hast nicht so eine krasse intrinsische Motivation, ein System zu hinterfragen, das sagt, und du bist übrigens der Super Special Boy, deswegen darfst du in dem großen Haus wohnen und den besonderen Hut tragen. So.
Ich will auch den besonderen Hut tragen.
Kannst du ja machen.
Ja.
Und weißt
Burger
du, was?
Burger King gibt die so raus.
Weißt du was? Unser Lieblingskönig.
Ja.
Es lebe der Burger King. Was ich ganz lustig finde, ist, dass sich aber dieser christliche Leidensgedanke, der ist einmal noch auch für was anderes gut, nämlich der bringt den Leuten bei, also zumindest so ein bisschen auf einer metaphorischen Ebene, dass man manchmal jetzt zurückstecken muss und investieren muss, damit du in der Zukunft was Besseres bekommst.
Mm.
So halt, wenn du jetzt die Körner in den Boden wirfst, dann hast du weniger zu essen, aber hast dann in der Zukunft
mehr.
Oder wenn du jetzt, um mal ein moderneres Beispiel zu nehmen, jetzt ganz viel Sport machst, dann fühlt sich das voll doof an und dann musst du jetzt leiden, aber dafür wirst du in der Zukunft dann belohnt mit was auch immer du von dem Sport dir erwartest, ne? Mehr Fähigkeiten.
Ja, klar, bis zu einem gewissen Grad ist das ja auch sinnvoll,
ja,
das zu tun.
Ja.
Es finde ich, hört aber irgendwo auf. Und das ist was total ganz Individuelles, wo das aufhört, ne?
Ja.
Also es ist ja, ne, wo mein Unverständnis da herrührt, ist ja da, wo quasi meine individuelle Grenze von ne, jetzt leiden für später gut,
ja,
wo die aufhört.
Ja.
Ne? Und bei anderen Menschen hört die ja viel früher oder viel später, ja, auf, ne? Also das ist ja, bei mir hat es dann halt keinen religiösen, keinen esoterischen, keinen Glaubens, Gedanken, sondern bei mir ist es vielleicht eher sowas Pragmatisches. Also, ja, ich werfe die Körner in den Boden, hab später Essen.
Oder auch, ne, Selbstliebe.
Ja, genau, zum Beispiel.
Ja,
ja.
Das kann ja auch ein Grund sein, Grenzen zu ziehen. Und jetzt, wenn wir jetzt schon an dem Punkt sind, wo sich christliche Leidensphilosophie und Sport begegnen, in meinem Beispiel zumindest, finde ich das ganz spannend, weil wenn du dir diese Alpha-Bros anguckst zum Beispiel, diese, ne, furchtbaren Männer, die so eine ganz eigene Weltsicht haben, so eine sehr transaktionelle, neoliberale Weltsicht, schlussendlich basiert die, meiner Meinung nach, meinem Verständnis nach, auf christlicher Leidensphilosophie. Das ist auch ganz viel Grindset. Du musst jetzt um 5 Uhr aufstehen und Sport machen und jede einzelne Minute muss perfekt genutzt werden, damit du am Ende on top bist. Wo ist das was anderes als füge dich jetzt deinem Joch und du wirst im Himmelreich dafür belohnt werden?
Ja, das
nur
Himmelreich.
Dass bei denen, ja, der, das Himmelreich ist, das Christliche, ja, fehlt, aber das Himmelreich ist, und das Himmelreich ist vorgezogen in das jetzige, ja, Leben. Und klar, es fehlt so ein bisschen der religiöse Ansatz, aber wenn du dir dann guckst, wie sich die Leute benehmen, die stehen früh auf, die haben Rituale, die meditieren und so. Es ist dann doch ein sehr asketisches, ja, Mönchsleben. Und manche von den Alpha-Bros gehen ja auch dann in so eine, du darfst überhaupt nicht masturbieren, und dann hat das schon fast zölibatäre Züge.
Ja, aber also wenn du nach Routine und früh aufstehen gehst, Das ist ja einfach nur ein geregelter Tagesablauf, finde ich. Das hat jetzt wenig mit was Esoterischem oder was Religiösem zu tun, sondern halt einfach irgendwie von, also Rituale an sich sind ja nicht christlich.
Nein, das stimmt. Das, ja, ist jetzt eher eine kosmetische Ähnlichkeit,
ja,
die ich da benenne. Aber die grundlegende Weltanschauung, beziehungsweise nicht die Weltanschauung, sondern der gedankliche Mechanismus, der da zum Grunde liegt, ist bei beiden Sachen dasselbe. Das ist, leide jetzt und du wirst später dafür belohnt werden.
Ja, aber das ist ja bei Sport auch so, ohne dass du ein Alpha-Bro bist.
Jein, in Sport an sich ist jetzt noch nicht, also Sport an sich hat noch nicht eine Philosophie, einen Gedanken, der dahinter steht. Außer vielleicht so ein Trainingsgedanken, ja. Aber das ist, empfinde ich eher als Wachstumsgedanke. So, das steckt auch in dem Alpha-Bro-Ding, ist auch so ein gewisser Wachstumsgedanke mit drin, ja. Aber wenn du dir zum Beispiel andere Religionen oder andere Weltanschauungen anguckst, dann ist da zum Beispiel dieses Jetzt-Leiden und später dafür belohnt werden, ist da gar nicht so drin enthalten. So, wenn du dir zum Beispiel in so eine buddhistische Richtung gehst, dann hast du ja eher so eine Entsagung. Da ist halt, wie können wir das Leid ausmachen? Also wie können wir verhindern, dass wir Leid haben, indem wir daran arbeiten, dass wir Dinge wollen. Also das ist ja so der, muss ja aufhören.
Aber das ist doch auch Karma-Dings.
Karma kenne ich mich jetzt nicht so gut aus.
Nein, ich meine bei Buddhismus, oder? Da kommt doch dieses Karma.
Ist Karma nicht was Hinduistisches schlussendlich?
Ich dachte, es wäre was Buddhistisches.
Das weiß ich nicht.
Wo kommt man nochmal ins Nirvana?
Nirvana ist, das ist Buddhismus. Das, ja, ist, wenn du,
Und dann ist das auch Karma.
Das weiß ich halt nicht. Ich kenne mich halt mit Karma nicht so gut aus.
Ja, also ich meine, Karma lässt sich herunterbrechen auf tu Gutes und dir wird Gutes widerfahren. Was hat jetzt nicht unbedingt mit Verzicht und Leid zu tun, ne? Sondern aber schon, ja, also wenn du dich mies verhältst, dann wirst du ja als Ameise wiedergeboren. Und dann musst du dich erstmal quasi beweisen und dich wieder hocharbeiten, bis du wieder die Möglichkeit hast, dann ins Nirvana zu kommen, weil, ja, du dich entsprechend verhalten hast. Das ist jetzt nicht, finde ich, unbedingt Leid. Ne? Also du musst jetzt kein Leid ertragen.
Ja.
Aber es geht so in die Richtung.
Es ist, ich finde es, es ist schon dadurch was anderes, dadurch, dass du sagst, wenn du etwas Gutes tust, wirst du dafür belohnt werden. Und der das ist natürlich auch so ein bisschen in dem christlichen Gedanken drin, aber also zumindest in so Teilen von der Bibel, so wie ich sie verstehe. Mhm. Aber es ist vor allem eher so dieses, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Mhm. Er hat gelitten, um uns zu erlösen. Mhm. Es ist Leiden, Belohnung. Es ist halt
ja, okay, es ist Leiden, Belohnung, aber im Umkehrschluss ist es ja dann, ne, da bei der Karma-Geschichte ist es ja, wenn du nicht Gutes tust, wirst du bestraft. Also ob jetzt Leiden Belohnung bedeutet oder schlecht sein Bestrafung, ist ja das Gleiche.
Ja, in gewisser Weise, ja, schon. Aber dann nehmen wir halt eine andere Weltanschauung. Ich sag ja nicht, dass alle Weltanschauungen anders sind, sondern ich sag, es gibt auch andere Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Zum Beispiel, unabhängig von dem Karma-Ding ist jetzt, zum Beispiel der hinduistische Gedanke ist ja, also, oder ein Gedanke, den du im Hinduismus findest, ist zum Beispiel, das Leben ist, oder die
jetzt
Schöpfung
Hinduismus
ist,
oder
Hinduismus. Jetzt, wir sind jetzt beim Hinduismus. Okay. Da ist ein Gedanke, der da drin enthalten ist, ist, es gibt eigentlich nur ein Bewusstsein, das ist die Gottheit, und die spielt sich selber vor, dass sie was anderes ist. Und
lustig.
Das heißt, das ganze Universum ist eigentlich nur so ein Theaterstück, das sich ein Wesen selber vorspielt, um sich zu unterhalten so ein bisschen.
Auch eine Art Simulation.
Auch eine Art Simulation auf eine Art und Weise. Ja. Und was dann im Hinduismus oder meinem Verständnis nach manchmal passiert ist, dass dir halt bewusst wird, also die Aufgabe des Gurus ist sozusagen, dir bewusst zu machen, dass du diese Gottheit, dieses Bewusstsein bist und dir selber was vorspielst. Und deswegen sind die dann alle so, ach, wir sind alle Gott, ja, so ein bisschen, weil es nur dieses eine Bewusstsein gibt.
Also spannend.
Total spannend, vor allem weil wir ja denken, dass unsere Art und Weise, die Welt zu verstehen und zu begreifen, so entweder Natur gegeben ist oder die einzige ist und so weiter, aber du musst das nicht verstehen. Also du musst das nicht so verstehen, du kannst es auch anders verstehen. Mhm. Tatsächlich würde ich sogar sagen, wenn man jetzt sich die Gesamtheit von Weltanschauung, Religionen und Philosophien und so betrachtet, ist die Schlussfolgerung, die ich daraus ziehen würde, ist, du darfst so ein bisschen selber entscheiden, wie du das machen möchtest. Du darfst das total frei gestalten, wie du über die Welt nachdenkst und wie du glaubst, dass sie funktioniert.
Total.
Man kann dann manchmal nicht erwarten, dass andere das nachvollziehen können.
Ja, muss ja auch nicht.
Oder das halt auch teilen. Ich meine, wenn du jetzt hier so eine komplett einzigartige, hyperindividuelle Weltanschauung ausdenkst, dann ist man, glaube ich, sehr einsam. Es sei denn, es reicht aus, dass man sich nur so grob versteht und nur den Gedanken hat, dass man sich versteht.
Und ja auch einfach dann die anderen akzeptiert. Also wenn du da drin akzeptierst wirst und andere darin akzeptierst, was sie glauben, ist es ja auch einfach fein und dann völlig egal.
Ja.
Also es ist ja wirklich, es ist ganz egal.
Aber im besten positiven Sinne.
Ja, ja, genau. Also es ist ganz egal für unsere Beziehung zueinander, was du glaubst, was nach dem Tod kommt und was ich glaube, was nach dem Tod kommt.
Ja.
Weil wir sind gerade nicht nach dem Tod, sondern wir sind noch vor dem Tod.
Wir sind hier und ich wünsche mir für dich, dass du recht hast. Und ich wünsche mir für mich, dass ich recht habe. Und das kann gleichzeitig nebeneinander existieren.
Total. Ach, schön, Jan Philipp.
Ja.
Eigentlich wollte ich noch über Aale reden, aber da sind wir jetzt leider nicht mehr zu gekommen.
War das die dritte Sache, die du dir aufgeschrieben hast?
Die zweite Sache, wir sind nicht mehr zur zweiten Sache
gekommen.
Oh,
ich habe uns voll auf die schräge philosophische Bahn abgeleitet.
Ja, ich wollte so gern die Aalgeschichte erzählen. Aber die Aalgeschichte ist wirklich sehr lang, deshalb länger als jetzt mal eben schnell noch da reinzupacken.
Das ärgert mich jetzt auch so ein bisschen.
Ja, ich bin auch ein bisschen traurig. Ich wollte es so gerne erzählen, weil es schon ziemlich cool.
Ja. Schade.
Ja, aber also.
Dann beim nächsten Mal die Aalgeschichte. Ja, genau.
Dann sieht sich das jetzt, nur das Problem ist, wenn dann immer wieder was dazukommt, dann ist das so ein unendliches Ding, aber dann muss der Podcast einfach für immer weitergehen.
Ja.
Bis ich alles gesagt habe, was ich sagen wollte.
Das ist meine Weltanschauung. Das Leben ist ein ewiger Podcast.
Schön.
Ja.
Das sind schöne Schlussworte, Jan Philipp.
Ja. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid, den Nihilismus der Welt mit was Schönem zu füllen, was Individuellem.
Und zur Stunde, lasst die Leute glauben, was sie wollen und es ist einfach okay.
Ja, seid lieb zueinander, seid gestalterisch und frei, seid cool.
Wir sehen uns alle nach dem Tod.
Und es gibt keinen Stuhl.
Es gibt nur einen Stuhl.
Es gibt nur Materie, die stuhlt.
Es gibt nur ein Messer und einen Stuhl in verschiedenen Größen.
Das ist unsere Weltanschauung. Yay!
Tschüss! Tschüss.